Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast Baustelle Zukunft, dem Podcast über die Themen Digitalisierung und Innovation in der Baubranche, hier aus dem Berliner Zeppelin Lab. Ich bin Sandra May.
Und mein Name ist Wolf Bickenbach. Hallo auch von mir.
Wolf, eine Mine stellen wir uns ja klassischerweise als einen Ort vor, an dem unter sehr schweren Bedingungen Rohstoffe aus der Erde geholt werden. Kannst du dir vorstellen, dass wir zwei gerade in Berlin-Kreuzberg auch in einer Mine, nämlich einer urbanen Mine, sitzen? Die ist eine Goldgrube für Baumaterialien.
Okay, also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe es bildlich vor Augen, wie schwierig es ist, Rohstoffe aus der Erde zu holen. Wenn du jetzt über die urbane Mine sprichst, dann glaube ich, mit ein bisschen Fantasie ahnen zu können, wo du mich hin mitnehmen möchtest.
Sehr gut. Um das Ganze mit ein paar Fakten zu untermalen: Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2010 den Gesamtbestand des anthropogenen Lagers Bundesrepublik auf 51,7 Milliarden Tonnen Material geschätzt. Ihr fragt euch bestimmt, was ist mit anthropogen gemeint. Das sind die Materialien aus natürlichen Lagerstätten, die umgewandelt werden und jetzt in Infrastrukturen, Gebäuden und Alltagsgegenständen zu finden sind. Warum ist das Ganze für unseren Podcast wichtig? Weil der größte Teil im Bausektor landet, nämlich 55% der Lagermassen befinden sich in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Okay, wenn ich mir das also nochmal verbildliche, dann geht es praktisch um die Sande und Kiese, die mal abgebaut wurden, um daraus Beton zu machen, der jetzt heute in einem Gebäude drin steckt. Welche Potenziale schlummern denn da drin und wie kann man die dann eigentlich nutzbar machen?
Die Antwort darauf ist das Konzept des zirkularen Bauens, das die urbane Mine als Quelle für Baumaterialien vorsieht. Gebäude sollen so gebaut und entworfen werden, dass Bestandteile am Ende der Nutzungsdauer wiederverwendet werden können. Das heißt, die urbane Mine wird zur unerschöpflichen Quelle für Baumaterialien und die Materialien werden immer wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Das ist aber weitaus schwieriger, als es klingt.
Das hört sich spannend an. Gibt es denn bereits Bauprojekte, die sich dieses Konzept zunutze machen?
Ja, es werden glücklicherweise immer mehr. Ich habe eins davon besucht, nämlich das Impact Hub auf dem Vollgutareal in Berlin-Neukölln. Was hier kaum erkennbar ist, hier wurde bis zum Jahr 2005 noch jede Menge Bier hergestellt. Auf dem Gelände befindet sich nämlich die Kindl-Brauerei. Auf dem einen Teil ist die historische Fassladehalle untergebracht. Die wurde um 2 Etagen aufgestockt und nach dem Paradigma des zirkularen Bauens entwickelt. Hier befindet sich heute das Impact Hub, ein Coworking Space für sozial orientierte und nachhaltige Unternehmen. Das renommierte Baunetz-Magazin hat das Projekt als Meilenstein in der Bauwende tituliert.
Da bin ich natürlich schon gespannt, worum es sich dabei genau handelt. Mit wem hast du denn dort vor Ort gesprochen?
Ich habe mich mit Kim Leroux und Rebecca Steinlein getroffen. Kim ist Architektin und Teil des Architekturbüros LXSY, das auf zirkulares Bauen spezialisiert ist und den Innenausbau des Impact Hubs verantwortet. Rebecca ist Business Development Managerin im Startup Concula, das im Coworking Space des Impact Hubs sitzt und Softwarelösungen für das zirkuläre Bauen anbietet.
Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unserer Leitfrage für die heutige Folge und die lautet: Zirkulares Bauen, wie können wir die Materialien unserer urbanen Minen besser nutzbar machen? Dann lasst uns mal gemeinsam reinhören.
Ich befinde mich jetzt im Impact Hub. Ich bin gerade die Treppe zum Eingang hochgegangen, wahrscheinlich wiederverwendet eine alte Feuertreppe. Und kann sehen, hier werden viele Materialien gemischt. Holz ist wiederverwendet wurde, Dämmung aus nachhaltigen Materialien, in dem Fall gedämmt mit Stroh. Ich laufe vorbei an alten Waschbecken, die wahrscheinlich eingesammelt und hier wieder aufgestellt wurden, an einigen Büros und gehe jetzt zu unserem Treffpunkt, wo ich unsere beiden Interviewgäste treffe, nämlich in die Cafeteria des Impact Hubs. Hier stehen viele verschiedene Möbel, die gemietet sind und später wieder an den Vermieter zurückgegeben werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Und kann zum Beispiel auch sehen, dass die Balustraden der 2. Etage Laufgitter sind aus Hochhäusern, die zurückgebaut wurden, und U-Bahn-Schächten. Und setze mich jetzt hin und warte auf unsere Interviewgäste. Kim, freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Wir befinden uns hier im Impact Hub und du und dein Büro LXSY, ihr seid ja auf zirkuläres Bauen spezialisiert. Kannst du unseren Hörern erklären, was genau ist zirkuläres Bauen? Und auch ganz wichtig für viele Zuhörer, wie unterscheidet es sich zum Recycling, das ja sehr viele auch aus ihrem Alltag natürlich kennen?
Okay, große Frage. Hi Sandra, ja. Schön, dass ich hier mit dir sitzen darf im Impact Hub. Genau, also was ist erstmal zirkuläres Bauen? Da geht es um kreislauffähiges Bauen, also wirklich Kreise schließen und Materialkreise schließen. Und natürlich um Müllreduktion. Klingt erstmal alles schön und einfach, das ist es natürlich überhaupt nicht, weil wir bisher weniger so konstruiert haben. Also das heißt, Außenwände, Decken, Dächer sind verklebt oder verschweißt und die kriegt man kaum noch auseinander und die werden dann automatisch Sondermüll. Und unsere Herangehensweise ist genau zu gucken, mit was für Materialien bauen wir und so, dass es rückbaufähig ist, quasi so, dass man die Materialien trennen kann. Und im Idealfall gehen die dann wieder zurück zum Hersteller oder die Holzplatte wird wieder aufgefrischt und wieder als Holzplatte irgendwo anders eingesetzt. Also viel von unserer Architektur dreht sich darum, um Materialauswahl. Materialfügung, wie fügen sie sich zusammen, dass wir anders entwerfen, so dass Sachen rückbaufähig sind und dann ganz viel dokumentieren, weil ganz viel ein großes Problem momentan ist, dass wenn man so in Gebäuden, wenn man im Bestand was rückbaut oder sowas, weiß man nicht, was da drin ist. Man kann es gar nicht sehen. Meistens ist es so, da ist eine abgehangene Decke, eine Vorsatzschale und man weiß überhaupt nicht mehr, was dahinter ist. Ist es jetzt eine Backsteinwand, eine Stahlbetonwand, eine Holzwand? Es gibt so unterschiedliche Methoden von 3Rs zu 5Rs zu 7Rs, was so in dem zirkulären Bauen benutzt wird. Wir starten immer bei Refuse, also verweigern. Erstmal, wenn es geht, das, was da ist, so stehen lassen. Wenn man aber doch bauen muss oder weil es schadstoffbelastet ist oder so ein Wasserschaden ist, dass es nicht mehr benutzt werden kann, dann baut man jetzt halt zurück. Reduce ist dann die zweite Wahl, dass man sich dann überlegt, okay, wie kann ich reduziert was umsetzen? Einmal geht es darum, dass man dann halt so wenig neue Rohstoffe wie möglich einsetzt. Also nur das, was absolut notwendig ist. Wenn man aber doch mehrere Schichten braucht, wie zum Beispiel aus Brandschutzgründen oder Sicherheitsgründen, dann sollte man gucken vielleicht, ob man dann auch noch auf Reuse, also wiederverwendete Baumaterialien einsetzen kann, weil das ist, vermeidet Müll und vermeidet den Prozess von einem Baumaterial herstellen, also diese Herstellungskosten. Wie wir beim Impact Hub, wo wir jetzt gerade sitzen und in der Cafeteria zum Beispiel, da sieht man hier so die Balustrade, die ist so aus Metallgittern. Das kommt aus dem Schacht, also aus alten Schächten und die wurden quasi gesichert. Also beim Rückbau eines Hochhauses haben die quasi diese Metallgitter da rausgenommen und anstatt dass sie auf dem Müll landen und wieder runtergeschmolzt werden, was CO2-intensiv ist und dann wieder in eine neue Metallform geformt wird, was auch wieder CO2 kostet, haben wir es einfach 1:1 quasi hier wieder eingesetzt. Wenn das auch nicht klappt, dann sagen wir so, kann man das Material mieten? Also so zum Beispiel hier im Impact Hub haben wir Licht und Möbel gemietet. Also die Tische, die wir hier sehen, sozusagen, die sind gemietet. Also manche sind das schon im zweiten Leben, manche im ersten Leben. Aber wenn zum Beispiel eine andere Nutzung hier reinkommt, dann nimmt der Hersteller Nornorm das wieder zurück, arbeitet es auf und es kommt einfach in ein anderes Büro. Und wenn man mieten nicht geht, dann sagen wir, okay, dann gehen wir zu Recycle-Material. Das ist Material zum Beispiel, wie wenn eine Betonwand abgerissen wird, dann wird die geschreddert und dieses geschredderte Material kann wieder in ein Recycle-Beton eingesetzt werden. Das heißt, teils neues Material und teils dieses Recycle-Material als Zusatz. Das kostet aber trotzdem immer noch viel mehr CO2 als die anderen Prozesse, die ich gerade vorher beschrieben habe. Und dann, wir hören immer bei 5Rs auf, das fünfte ist bei uns Rot, also dass wir hauptsächlich nachwachsende Rohstoffe einsetzen wollen. Und weil das dann ein primärer Rohstoff ist, versuchen wir, das steht bei uns ganz unten auf der Liste, trotzdem ein sehr wichtiges Bauelement und wir setzen sehr viel Holz ein. Aber das kommt dann als nächstes in der Liste und alles danach sollte man eigentlich gar nicht verwenden, weil das dann schädliche Baustoffe sind.
Du hast ja jetzt schon ein paar einzelne Beispiele gebracht. Kannst du uns noch mal einen groben Überblick geben, was ihr hier für Aufgaben übernommen habt bei der Planung und dem Bau des Impact Hubs und der Gestaltung des Interieurs?
Wir sind gut befreundet mit dem Impact Hub. Wir haben auch schon den ersten Space ausgebaut und kennen uns jetzt schon fast 10 Jahre. Und als wir dann gesagt haben, okay, sie brauchen einen größeren Space, haben wir gesagt, okay, es muss auf jeden Fall jetzt Räume sein, die nachhaltig sind. Das passt irgendwie zu ihrem Businessmodell und waren lange auf der Suche und sind dann auf Circular House gestoßen und haben gesagt, das passt wie Faust auf Auge. Und haben gesagt, okay, wir haben ein bisschen ein Raumprogramm gehabt und dann war die erste Aufgabe, wie entwerfen wir jetzt etwas, ohne zu wissen, welche Materialien wir einsetzen werden. Es war schon erstmal so bei uns im Büro ein bisschen so ein Denksport, aber Sophia Wenzler, Lina Ackeroy und ich haben uns dann echt Gedanken dazu gemacht, wie sowas funktionieren könnte und haben quasi gesagt, okay, was braucht der Nutzer hier? Einfach als Basic-Anforderung. Und dann, welche Materialien würden jetzt dazu passen und wo können vielleicht die Anforderungen etwas runtergeschraubt werden, sozusagen, dass wir einfach so wenig Ressourcen wie möglich verwenden. Und das haben wir jetzt quasi hier gemacht, weil also so ist, grundsätzlich funktioniert alles perfekt, aber natürlich an ein, zwei Stellen fehlt vielleicht eine Akustik, weil wir gesagt haben, okay, wir sparen jetzt dieses Material. Kann man natürlich immer noch nachrüsten, aber es war so ein bisschen zu gucken, so reduziert wie möglich und so viel wiederverwendetes Baumaterial als möglich zu verwenden. Wir sind auf 70% gekommen, was echt so der absolute Hammer ist. Und wir haben dann dieses Entwurf gemacht und haben mehrere Bilder gezeigt, für was mit Material es werden könnte. Zum Beispiel die Innenwand war einmal Backstein, einmal Holz, einmal Glas, je nachdem, was wir finden. Und dann sind wir auf Materialsuche gegangen. Da war Conchila gerade noch so am Starten. Zwar waren wir schon viel im Gespräch mit Conchila, aber wir haben dann zu der Zeit noch selber auf Abrissbaustellen Materialien rausgeholt, auf eBay gesucht, auf unseren Baustellen, die wir parallel noch betreut haben, Müll gerettet. Von Tischlereien sind wir jeden Monat, jeden Freitag rumgegangen mit einem Sprinter und haben das Material abgeholt. Das hat super funktioniert, weil wir es halt viel auch einfach umsonst gekriegt haben und nur noch aufarbeiten mussten. Und wir haben dann halt in dieser riesen Fasslagerhalle, die es ehemalig war, auch eine so Werk- und Montagehalle quasi aufgebaut und als Holz gehobelt, geschliffen, geölt oder alte Fenster repariert, die dann in die Wände eingebaut wurden. Es war ein sehr kollaborativer, partizipativer und interessanter und stressiger Prozess.
Ja, und experimentell auch.
Total. Viel Prototyping. Wir haben auch alles getestet, wie man diese Bauteile zusammenbaut.
Das unterscheidet sich ja dann schon sehr vom herkömmlichen Architekturentwurf im Grunde. Ja. Es kommen ja noch viele Aufgabenbereiche dazu, die den Job natürlich viel komplexer machen, aber auch unglaublich spannend.
Ja, voll. Also so, wir haben natürlich nach diesem Projekt viele Prozesse bei uns im Büro nochmal umgekrempelt. Überlegt, wie unsere Arbeitsprozesse aussehen, wo kann man was einsparen, müssen wir unsere Verträge anders schreiben. Eine lange Zeit haben wir einfach dieses Take-Make-Waste und das ist auch die Architekten, das ist sehr ego-driven. Ich baue mir meine Statue dahin mit dem Design und es ist mir auch egal, ob es passt oder nachhaltig ist. Und da müssen wir jetzt einfach nochmal gucken, alles nochmal hinterfragen und auch Prozesse, die sich so eingebürgert haben über die letzten 20 bis 30 Jahre, die muss man wirklich hinterfragen, weil manche machen gar keinen Sinn, die sind veraltet, passen auch nicht mehr zu unserer Gesellschaft. Und das, deshalb sind Margit Sichrowski, meine Geschäftspartnerin, und ich super viel politisch aktiv, gerade einfach in der Architektenkammer, letztlich all diese Themen so ein bisschen anzuschneiden.
Was denkst du, was sind da gute Hebel, auch im Beruf des Architekten? Was sind die politischen Ebenen, an also die ihr euch dann setzt?
Ein Hebel für mich wäre jetzt baurechtlich. Also Abriss sollte genehmigungsfähig und dokumentiert werden. Dann wüsste man, welche Materialien ausgebaut werden würden und wir könnten die ganz anders in den Kreislauf einführen. Das wäre auf jeden Fall ein Ding, was sich dringend ändern müsste. Und dann, es gibt in der Architektur sowas wie, man muss bauen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und diese Details, die sind nirgendwo in einem Buch dokumentiert. Wenn es das Detail schon 5-mal gab, dann ist es quasi ein Standard, der funktioniert und dann über 20 Jahre. Ne? So, das kann man natürlich mit Reuse-Materialien oder Recycling-Materialien nicht nachweisen. Also ist es dann eigentlich nicht mehr so regelkonform. Und das sind so ein paar veraltete Muster, die man gerade ändern muss. Oder DIN-Normen, die einfach durch die Lobby angeschoben wurden, wie 500 Lux in Büroräumen. Das ist absurd, keiner braucht so viel Licht, außer vielleicht ein paar Programmierer, aber sonst sozusagen im normalen Bereich reichen 300 Lux. Aber man muss jetzt 500 Lux haben, wenn man Arbeitsstättenrichtlinien und Förderungen haben möchte. Und das sind so Sachen, die haben sich einfach eingeschlichen und wie dreht man die wieder um? Und daran arbeiten wir gerade so ein bisschen.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit den HandwerkerInnen, die die Materialien hier eingebaut haben? War das so positiv? Also tatsächlich, manche haben sich bestimmt auch gefreut, dass sie mal anders arbeiten können, als sie das normalerweise kennen. Oder gab es auch viel Skepsis, dass man gebrauchte Materialien nicht unbedingt gerne einbauen möchte, vielleicht auch wegen Fragen der Haftung, Unsicherheiten?
Wir haben also bei dem Projekt hier vor allem viel mit Handwerkern, die wir schon gut und lange kennen und Handwerker machen sich eh schon immer lustig über Architekten, was für lustige Ideen man so hat. Es ist nur noch eine lustige Idee, wie wir uns ausgedacht haben. Von daher haben die das so mitgenommen. Aber was sich dann im Prozess gezeigt hat, ist so, ach, aber eigentlich, ich mache das ja auch so zu Hause. Also so, das ist jetzt nicht, wir erfinden nicht die Welt neu mit zirkulären Bauen. Es war früher halt viel mehr so. Wenn man ein altes Steinhaus zurückgebaut hat, dann hat man das woanders direkt wieder eingebaut. Das machen wir jetzt nur nicht mehr. Und die Handwerker machen das aber noch. Von daher hat nur so ein bisschen gedauert bei manchen. Aber hier haben eigentlich fast alle sich echt auf diesen Prozess eingelassen. War schon echt cool.
Eine Frage zum Abschluss. Was ist denn deine Vision für die Architektur der Zukunft, das Bauen der Zukunft? Wird es mehr solche Prozesse geben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich Vision wäre, dass das, was man baut, das Maximum Profit nicht nur an Geld geknüpft ist, sondern einfach auch an nachhaltige und soziale Ziele. Ich glaube, das würde einfach schon viel ändern. Die EU-Taxonomie macht das ja schon in Teilen, bringt es mit. Aber ich glaube, dass man das auch selber einfach noch mehr fördern würde oder wir als Gesellschaft das einfach mehr tragen. Ich glaube, es geht in die Richtung. Es wäre nur super, wenn wir da einfach noch mehr machen könnten. Und wir wollen diesen Planeten ja auch alle noch lange und viel nutzen und unsere Kinder auch.
Auf jeden Fall, das ist eine wünschenswerte Zukunft. Dankeschön. Gerne. Rebecca, als LXSY dem Ausbau des Impact Hubs beschäftigt war, da wart ihr mit Concola ja noch am Anfang eurer Entwicklung. Wie hättet ihr den Projektentwicklern, die Architektinnen vom Vollgutareal unterstützen können in der Entwicklung dieses Ortes?
Also Concola selber verkauft ja auch ganz viele Materialien, die wir eben in Bestandserfassungen bei Projekten zusammengesammelt haben. Und das ist ja eine Plattform, über die man eben jetzt gar nicht nur irgendwann in kleinen Teilen, hier mal eine Lampe und hier irgendwie ein Waschbecken, sondern wirklich auch in großen Mengen von Projekten auch einfach gleiche Materialien in großen Massen haben, die dort zurückgebaut wurden, die man eben über Concola kaufen kann. Und das heißt, es wäre natürlich ein einfacherer Prozess gewesen, damals über Concola Materialien zu sourcen, als sie sich einzeln zusammenzusammeln, auch wenn das hier ja wunderbar geklappt hat.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das eine große Hilfe ist, wenn man diese Anlaufpunkte hat, kennt. Und ihr habt ja zum einen eine Online-Plattform, wo die Materialien angeboten werden. Ihr verfügt aber auch über die Hubs, wo die Dinge gelagert werden, wo man vor Ort hingehen kann und sich das anschauen kann. Wenn man als Architekt oder auch als Handwerker Materialien kaufen möchte, wie läuft der Prozess ab?
Sehr gerne. Also bei Concola ist es so, dass wir bekommen ganz viele Anfragen von Bestandshaltern, die sagen, okay, dieses Projekt hier wird zurückgebaut und uns bricht es das Herz zu sehen, dass das alles weggeschmissen wird. Oder auch, wir haben bestimmte Ziele, die wir erfüllen müssen mit EU-Taxonomie und deswegen möchten wir, dass Materialien wiederverwendet werden. Concola legt speziell den Fokus auf Projekte, die jetzt nicht unbedingt kleine Einfamilienhäuser sind oder Privatprojekte, weil es da eigentlich sowieso auch schon, also machen das Leute da schon mehr, dass sie Materialien wiederverwenden. Und das ist auch was, wo man dann einfach auch selber diese Materialien über zum Beispiel das Taro oder über Kleinanzeigen oder so verkaufen kann. Sondern es geht explizit um Projekte, wo eben Investoren sagen, hey, wir haben hier selber keinen Arbeitsablauf, um das in unseren Prozess mit reinzunehmen, dass wir Materialien eben vertreiben. Das heißt, wir brauchen einen Partner, der das für uns macht. Das heißt, wir machen eine Bestandserfassung, schauen, was ist in einem Gebäude drinnen, erfassen das mit unserer App und gehen da eben durch, digitalisieren das und haben am Ende ein Kataster von allen Materialien, wo wir sagen, die können wiederverwendet werden. Dann schauen wir uns das Schadstoffgutachten an, müssen natürlich abgleichen, sind diese Materialien belastet, weil nur das können wir verkaufen, was nicht belastet ist. Und dann verkaufen wir tatsächlich die Materialien, während sie noch eingebaut sind. Weil es ist ja so, dass der Rückbau von Materialien kostet mehr Geld, wenn man den zirkulär gestaltet. Also wenn man die Sachen eben abschraubt, auf eine Plastikfolie legt, das einwickelt und zum nächsten Ort bringt, das kostet halt mehr Geld, als es einfach wegzuschmeißen.
Und auch die Lagerung natürlich.
Genau, die Lagerung und eben vor allem aber auch der Prozess des Rückbaus ist einfach aufwendiger. Und das heißt, dieses Geld möchte man ja auch nur für die Materialien in die Hand nehmen, die eben auch verkauft wurden oder eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verkauft werden. Das heißt, es ist nicht so, dass wir einfach sagen, so, das wäre alles möglich und jetzt bauen wir das alles zirkulär zurück, weil das würde den Kostenrahmen sprengen. Sondern wir haben eben einerseits inzwischen so viel Daten darüber, was kann man gut verkaufen und was geht gut in der Wiederverwendung. Aber eben auch gehen wir immer mit den Materialien in den Verkauf, während sie noch eingebaut sind, um dann zu wissen, wo gehen wir jetzt in den zirkulären Rückbau. Und dann gibt es eben Materialien, die dann zwischengelagert werden in einem unserer Hubs und Materialien, die eben im Idealfall direkt auf der neuen Baustelle landen. Das heißt, im Idealfall kauft man einfach von Baustelle zu Baustelle und die zirkuläre Hubs werden gar nicht genutzt, aber die sind eben eine Möglichkeit, um diese Zeitschienen zusammenzubekommen. Weil oft ist das ja ein Ausschlussgrund, dass irgendwie hier gibt es einen Bedarf und hier gibt es eine Nachfrage, aber die Zeitschiene passt nicht zusammen. Und so kann man jetzt diese zwei Zeitschienen zwischen eben Angebot und Nachfrage besser zusammenbringen durch die Hubs.
Und wie sieht diese Bestandserfassung genau aus? Also ihr habt Kollegen, Kolleginnen, die laufen durch die Gebäude und nehmen die dann Fotos von den Dingen auf? Was ist denn so ein Hintergrundwissen, was man haben muss? Reicht es da reinzuschreiben in eure Plattform, hier ist eine rote Tür oder hier ist dieser und jener Bodenbelag? Was braucht man denn da eigentlich für Hintergrundwissen, um diese Bestandserfassung zu machen?
Also das ist tatsächlich ein großer Bereich meiner Arbeit, weil ich viele dieser Bestandserfassungen organisiere. Und wir haben da ein Team von ganz vielen, auch Werkstudierenden, aber eben auch einfach Kollegen und Kolleginnen bei uns, die diese Bestandserfassungen machen. Und wir haben da eine eigene Software dafür, die einen im Endeffekt, also die sortiert nach den Kostengruppen der Produkte und die führt einen in einem Frageprotokoll durch jedes Material durch. Also wenn ich sage, irgendwie, okay, ich nehme jetzt dieses Fenster auf, dann mache ich ein Foto von dem Fenster von verschiedenen Perspektiven. Und die Fotos müssen ja auch so gut sein, dass sie im Verkaufsprozess dann eben auch, die sind ja dann das Verkaufsfoto. Das heißt, es sollten auch ganz gute Fotos sein, wo wir auch mal Licht dabei haben, um die Sachen auch gut auszuleuchten. Dann beantwortet man da alle Fragen nach DIN-Anforderungen, die ganzen verschiedenen Abmessungen, welche Beschläge hat das Fenster, welchen U-Wert hat das Fenster und also diese ganzen Maße, die man dann da einträgt. Das heißt, es hilft schon, wenn man selber von seinem Wissens-Background her vielleicht Architektur, Bauingenieurwissen oder so studiert hat oder da einfach Erfahrung mit diesen Materialien hat, weil das schon auch Detailfragen sind, die dann ja eben auch alle Leute, die diese Materialien mal kaufen werden, dann auch stellen werden. Sonst kann man das Fenster auch nicht woanders wieder einbauen. Und dadurch entsteht eben ein ziemlich detailliertes Kataster von dem, was da wirklich drinnen ist, damit das danach einfach verkauft werden kann, ohne dass da jemand nochmal hinfahren muss und sich das nochmal anschauen muss.
Und ihr habt ja, ich glaube, im letzten Jahr war das das Urban Mining Hub in Berlin gegründet, was eben eins dieser Zwischenlager ist, gemeinsam mit der Stadt Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie können wir uns das denn dort vorstellen? Was lagert ihr dort? Wie wird das gemanagt? Also wie viele Personen arbeiten dort? Wer geht da ein und aus? Wer sind so die typischen Kunden, Kundinnen, die vorbeischauen?
Genau, das Urban Mining Hub hier in Berlin ist das erste, also es folgen bald weitere und das ist eben mit dem Senat Berlin und mit Alba, also dem Wertstoffhof Alba. Das ist kein Ort, wo jetzt dauerhaft immer Personal ist, wo man jetzt irgendwie dort einfach wie in den Baumarkt gehen kann und einfach ein paar Fenster holen kann, sondern das ist ein Ort, wo eben die Materialien explizit, wenn wir schon KäuferInnen haben und wir aber einen Zwischenlagerort brauchen oder wenn es Materialien sind, wo wir wissen, okay, die sind so hochwertig, die werden auf jeden Fall weggehen und der Rückbauprozess muss jetzt so schnell gehen, dass wir sie dann dort zwischenlagern. Und die Materialien werden eigentlich hier aus dem Hub von unserem Büro aus werden die verkauft und dann fährt man dorthin und die werden dort abgeholt. Das ist aber auch ein Traum von manch einer von uns, dass man irgendwann eine Art Baumarkt hat, wo man wirklich vor Ort oder wir mit einem Baumarkt zusammen das irgendwie gründen oder so. Es gibt ja viele Wege, wohin sich das alles noch skalieren lässt. Aber aktuell ist überhaupt dieser Zwischenlagerort ist schon total viel wert. Und das heißt, es sind gerade eben vor allem Systemtrennwände sind da gerade eben gelagert, Waschbecken, also es sind unterschiedlichste Materialien, Leuchten und da ist mal mehr, mal weniger vor Ort und es ist eben auch die Idee, dass explizit innerhalb einer Stadt mehr Materialien getauscht werden können. Das heißt, es macht vor allem Sinn, diese Urban Mining Hubs in Regionen zu haben, wo man sagt, hier sind viele Baustellen, wo Sachen rein und rausgehen. Und dass man dann auch sagen kann, auch für Berlin eben so einen Ort hat. Und als nächstes kommen jetzt Orte in NRW, in Stuttgart, in Frankfurt, in München, wo wir eben das auch für solche Regionen, wo man wirklich sagt, okay, hier sind so viele Baustellen, die beide Bedarfe dann eben generieren.
Ihr wart ja als Concula auch an der Entwicklung der DIN-Norm zur Prüfung und Wiederverwendung von Baumaterialien beteiligt, die letztes Jahr im Herbst veröffentlicht wurde. Warum habt ihr da so viel Arbeit reingesteckt? Was ist diese Norm, aber was ist auch euer Ziel als Startup dahinter, euch an sowas zu beteiligen?
Eine Sache, auf die wir sehr stolz sind im letzten Jahr, dass diese Norm jetzt verabschiedet wurde. Und so wie eben Kim vorhin gesagt hat, es gibt ja viele Normen, die in Deutschland einen auch von vielen Dingen abhalten. Es gibt auch viele Normen, ja, von denen wir keine Fans sind, weil die eben dazu führen, dass bestimmte Sachen nicht möglich sind bisher in der Zirkularität. Und gleichzeitig natürlich ist es auch ein Werkzeug, um Vorschriften und Ordnungen in Deutschland möglich zu machen. Und unser Wunsch ist. Und wenn man jetzt möchte, dass es eine Regelung gibt, dass es in Deutschland verpflichtend ist, dann braucht man ja dafür auch ein Werkzeug, wie man sagen kann, wie checkt man eigentlich vorher, ob was noch wiederverwendet werden kann. Das heißt, es muss überhaupt erstmal ja ein Regelwerk geben, weil sonst könnte ja jeder einfach durchs Gebäude gehen und sagen, nö, ich habe mir das angeschaut, da kann man nichts wiederverwenden. Und diese Norm beschreibt jetzt eben, wie macht man so einen Check-up in einem Gebäude, um zu entscheiden, ob Materialien wiederverwendet werden können.
Rebecca, du warst ja, bevor du deine aktuelle Tätigkeit als Business Development Managerin bei Concula aufgenommen hast, Architektin in einem sehr renommierten Architekturbüro. Wieso hast du dich denn erstens zu dem Wechsel zu einem Start-up, aber eben auch zu einem komplett anderen Arbeitsbereich entschieden?
Ich habe meinen letzten Job auch sehr gerne gemocht und ich fand es auch total spannend an renommierten Projekten beteiligt zu sein. Es war so ein Prozess, glaube ich, über 1,5 Jahre, wo ich mich immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, auch als Recherche für ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe in dem Büro. Und ich dann gemerkt habe, mir reicht da gar der Hebel nicht. Es fühlt sich für mich auch unbefriedigend an, dass man ja immer in der Abhängigkeit davon ist, wie weit da auch die Bauherrschaft mitgeht. Und ich, umso mehr ich verstanden habe, wie groß das Problem ist und auch wie sehr wir in der Bauindustrie wirklich eigentlich den wichtigsten Hebel in der Hand haben, weil wir eben die größten Verursacher von Müll weltweit sind als Branche. Das hat mir einfach nicht ausgereicht. Und ich hatte einfach immer mehr das Bedürfnis, ich möchte Teil einer Lösung sein und nicht mehr Teil eines Problems. Und wie ich das erste Mal von Concola gehört habe, war das für mich eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Und ich dachte mir, okay, krass, wenn das funktioniert, will ich Teil davon sein. Und ich habe mich 2 Wochen später bei Concola beworben.
Das bringt mich auch zu meiner letzten Frage. Die Bauprojekte und die Gestaltung von Gebäuden ist ein sehr prägender Bereich unseres Lebens. Man hat das Gefühl, dass die Werte da noch ein bisschen angepasst werden müssen. Also es geht eben häufig noch nicht darum, dass Nachhaltigkeit teilweise ja noch teurer ist, aber dann man sich das als Gesellschaft leisten möchte. Wie siehst du die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für alle Baubeteiligten?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Werte da noch angepasst werden müssen. Und ich finde, in der Architekturwelt gibt es da auch viele, die da schon interessiert daran sind, motiviert sind. Ich fand es zum Beispiel letztes Jahr auf der Deutschen Architektinnen. Das war ein Event, wo ich fand, dass total eine gemeinschaftliche Stimmung da war, dass man diese Bauwende anpacken möchte. Und dann gibt es aber natürlich auch die Investoren. Und es gibt Eigentümer von Gebäuden, die eben vor allem auch oft auf eine Ex-Liste gucken und sehen, wo habe ich den meisten Revenue bei einem Projekt. Und da habe ich oft das Gefühl, dass es noch mehr wie eine Hürde vorkommt und da noch weniger eine Leidenschaft dahinter steht. Also natürlich gibt es da auch totale Ausnahmen, es gibt auch ganz tolle Leute, aber also dass man da so auf eine intrinsische Motivation setzen kann, da bis dahin können wir auch nicht warten. Also es müssen einfach Regularien kommen, die das durchsetzen, egal ob sich da jetzt jemand intrinsisch motiviert fühlt oder nicht. Und trotzdem muss man natürlich parallel das Wissen so verteilen und auch die Werkzeuge Leuten an die Hand geben und auch den Mut auch teilen. Ich finde es auch voll erleichternd zu wissen, dass ich nicht mehr weiter in mein Privatleben gucken muss, okay, dass ich mal keinen Schnitzel mehr und nanana, sondern einfach sagen kann, ich habe in meinem Beruf den allergrößten Hebel. Das ist ja auch total befreiend zu wissen, ich kann was machen und ich fühle mich nicht immer so machtlos diesem riesigen Problem Klimawandel gegenüber. Das ist ja eigentlich voll die Bereicherung und voll das Geschenk. Deswegen rede ich auch gerne über dieses Thema, weil ich auch im Gespräch mit Investoren oder so denen eben auch Mut machen möchte, das als Chance zu sehen. Ich glaube, das sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, aber es ist auch noch viel zu tun.
Toll, das waren schöne abschließende Worte. Finde ich super, euch heute beide kennengelernt zu haben, dass ihr das auch aus verschiedenen Bereichen angeht und die Bauwende aktiv gestaltet. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war jetzt wirklich ein sehr spannendes Interview, was du da mit den beiden geführt hast. Jetzt warst du gleichzeitig auch zum ersten Mal in einem solchen nach dem Paradigma des zirkularen Bauens geplanten und ausgeführten Gebäude. Wie hat sich das denn angefühlt, dort zu sein?
Ja, tatsächlich sehr gut, weil diese Materialien, die dort eingesetzt werden, einen sehr wohnlichen Charakter verleihen. Zum einen werden ja natürliche Materialien wie Holz und auch Strohdämmung viel genutzt. Zum anderen spürt man, dass die Materialien, die wiederverwendet wurden, ein Leben vorher hatte. Das sieht man zum Beispiel an der Patina und das macht es sehr gemütlich und auch sehr interessant.
Jetzt gibt es diese Leuchtturmprojekte, wie dieses auch eines ist, aber es ist jetzt noch nicht so, dass die Prinzipien des zirkularen Bauens, die Wiedernutzung von Rohstoffen und eben das Heben dieses Riesenschatzes, auf dem wir da sitzen, wirklich überall zu sehen ist und in der Breite angekommen ist. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen, damit das zirkulare Bauen, damit dem Paradigma stärker gefolgt wird?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist noch ein Riesenbrett zu bohren in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist der Mindsetwechsel vom herkömmlichen Bauen hin zum zirkularen Bauen, da wir in den letzten Jahrzehnten in ganz anderer Art und Weise gebaut haben und es eben nicht darum ging, diese Materialien, die im Gebäude eingesetzt werden, später wiederverwenden zu können. Und hier muss ganz viel passieren auf allen Ebenen, vom Entwurf hin bis zur eigentlichen Entwicklung der Materialien selbst. Darüber hinaus gibt es noch viele Regularien, wie wir im Gespräch gehört haben, die unbedingt angepasst werden müssen. Und ich denke auch, die ganzen Prozesse rund um die Logistik des zirkularen Bauens sind ja gerade am Entstehen. Hier ist zum Beispiel sehr komplex, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Da die Zwischenlagerung der Baumaterialien sehr teuer ist, sollten die Materialien eigentlich direkt in der Abbruchphase des Gebäudes an den nächsten Nutzer oder Nutzerinnen gebracht werden. Und dieser kurze Zeitraum ist tatsächlich ziemlich knapp und da sind wir auf digitale Tools angewiesen, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen.
Jetzt ist ziemlich gut klar geworden, fand ich aus dem Gespräch, auf was für einem Schatz wir da wirklich sitzen. Und zurückkommt auf unsere Leitfrage. Glaubst du denn, dass es möglich ist, die urbanen Minen, die wir haben, besser nutzbar zu machen in der Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus einem Grund, wir haben gar keine andere Wahl. Denn wir alle wissen, Ressourcen werden immer knapper und auch der ganze CO2-Verbrauch, der an die Herstellung von Materialien gekoppelt ist, muss natürlich unbedingt gemindert werden. Ich bin aber auch sehr hoffnungsvoll, denn es entstehen immer mehr Projekte wie das Impact Hub. Und ich glaube, dass gerade diese Vorzeigeprojekte, Leuchtturmprojekte, richtig Schwung in die Szene reinbringen.
Super, ich habe richtig viel gelernt aus dem heutigen Gespräch und nehme da viel draus mit. Insofern herzlichen Dank von meiner Seite an dich, Sandra, für die Interviews, die du geführt hast. Herzlichen Dank natürlich auch an unser Team hinter dem Podcast, was uns bei Vor- und Nachbereitung tatkräftig unterstützt. Und ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Auch von mir. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert auf den verschiedenen Podcast-Plattformen oder uns Kommentare hinterlasst. Wir nehmen auch immer gern Feedback an unsere E-Mail-Adresse podcast@z-lab.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.